Hallo ihr Lieben!
Hi, hi!
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran.
Ja, ich habe noch den zweiten Teil und ich versuche mal, wer den ersten nicht gehört hat, so ein bisschen kurz zusammenzufassen. Es ist ja so einer der berühmtesten Ruhrpott-Fälle, einer der allerberühmtesten, der damals wirklich alle in Atem hielt. Wenn ihr euch erinnert, es war der 17. August 1988. Der 14-jährige Emanuel Di Giorgi und seine 9-jährige Schwester Tatjana haben um 19 Uhr in der Bahn gesessen, also nicht in der Bahn, im Bus, der Linie 53 in Bremen. Und es ist 19 Uhr und sie fahren nach Hause in einen Außenbezirk. Der Bus ist voll besetzt. Und am Busbahnhof steigen auf einmal zwei Männer ein und zwei Frauen und dann noch ein dritter Mann. Und Emanuel sieht, dass zwei der Männer, einer Frau und einem Mann, eine Waffe in den Rücken halten. Es sind große Waffen, man kann sie sehr gut sehen. Die Opfer werden vorangestoßen, die sehen alle völlig erschöpft und am Ende ihrer Kraft aus. Und so betreten sie jetzt den Bus und zwingen den Busfahrer sofort, seinen Kurs zu ändern und loszufahren. Erst denkt man sicherlich, dass das ein Schrecken ist und Emanuel überlegt noch, ob sie schnell beide rausspringen sollen, aber es ist schon zu spät, die Türen schließen sich und sie fahren an. Im Bus selber sitzen außer mehreren auch sehr älteren Leuten, die mit Einkäufen da sitzen. Es sind also eigentlich alle Plätze besetzt. Es sind 30 Personen da drin, darunter auch zwei Mädchen. Die beiden Mädchen unterhalten sich die ganze Zeit. Sie sind 18 Jahre. Die eine ist auch sehr auffällig. Sie erzählt ihrer Freundin gerade, dass sie gestern ihre Haare weiß blondiert hat. Ich meine, man sieht es auch. Sie hatte ihr Leben lang lange dunkelblonde Haare, so brünett, so ein Straßenköter blond. Und jetzt sitzt sie da, hat sich auch einen kurzen Rock angezogen. Zum ersten Mal traut sie sich das, hat die Haare dann lang und weiß blondiert und es steht ihr wirklich bombig. Also sie hat so eine ganz helle Haut, ne? Das passt zu so einer weißen Blondierung perfekt. Und die Freundin hat sie fast nicht wiedererkannt. Und die unterhalten sich auch oder haben sich unterhalten auch. Und da fällt der Blick des einen Geiselnehmers auf das blonde Mädchen. Es heißt Silke, ist 18 Jahre alt. Er geht sofort auf sie zu, wie magnetisch angezogen und sagt, du gefällst mir, dich nehme ich jetzt als Geisel.
Oh Mann.
Also das Mädchen war so stolz auf seine neue Frisur. Die Mutter übrigens wusste das gar nicht, denn sie hat nach dem 18. Geburtstag das jetzt heimlich gemacht. Auch, dass sie einen Rock anhat, weiß die Mutter nicht, sondern sie geht davon aus, dass ihre Tochter Silke in Jeans und T-Shirt und mit ihren üblichen dunkelblonden Haaren unterwegs ist. Die Mutter denkt, dass sie bei ihrem Freund übernachtet hat. Und weiß nicht, dass sie bei einer Freundin ist und dass sie beide um 19 Uhr in diesem Bus der Linie 53 in Bremen sitzen.
Oh nein, das heißt, wenn später vielleicht eine Personenbeschreibung rausgeht, fühlt die Mutter sich gar nicht angesprochen.
Du ahnst es schon.
Oh nein.
Du ahnst es schon. Genau so kommt es natürlich. Der Emanuel, der Junge, ist sehr umsichtig. Er sagt seiner kleinen Schwester, dass sie sich nicht ängstigen soll und legt den Arm um sie. Und versucht sie zu beruhigen. Und dann sitzen die Fahrgäste schreckensstarr da. Und der eine sagt auch sofort, unter Vorzeigen seiner Waffe, wenn ihr alle euch ruhig verhaltet und tut, was ich sage, passiert hier keinem was. Und hinter dem Emanuel, da muschelt einer und sagt, das sind die Geiselnehmer von Gladbeck. Das hat natürlich jeder in den Nachrichten gehört. Aber Bremen ist weit weg von Gladbeck. Kein Mensch in Bremen hat gedacht, dass die bis nach Gladbeck, dass die bis nach Bremen kommen. Ja? Wir hätten sie das auch ahnen sollen. Wie ist das eigentlich überhaupt zu einer solchen Situation gekommen? Also eigentlich kann man hinterher sagen, dass es eine Verknüpfung unglücklicher Umstände ist. Die beiden Kleinkriminellen, Rösner und Degowski, haben schon längere Zeit und öfter mal im Knast gesessen, aber sie haben nur kleine Überfälle begangen. Sie haben noch nie ein großes Ding gedreht und es ist eigentlich auch gar nicht ihre Art. Und sie hatten in Gladbeck in der Deutschen Bankfiliale einen Überfall geplant und haben eigentlich sich nicht wirklich viel darüber nachgedacht. Beide sind halt auch Förderschüler und die haben eigentlich wirklich nicht so weit gedacht und vor allem haben die auch nicht daran gedacht, was alles schiefgehen kann bei einem Banküberfall. Die hatten so das Gefühl, ja, es passiert halt nichts. Ne? Und das Ganze befindet sich halt in Gladbeck auf der Schwechater Straße 38 und sie sind eben an diesem 16. August 1988 um 7.55 Uhr bei der Deutschen Bank eingedrungen. Und dann ist das erste Unglück passiert. Jemand hat die Polizei angerufen und die Polizei kommt. Um 8.03 Uhr flüchten Rösner und Degowski. Um 8.04 Uhr steht der Streifenwagen vor der Tür.
Ja, dieser, der die Polizei angerufen hat, das war doch der Augenarzt, der doch seine Praxis in der Passage hatte.
Ganz genau.
Ich habe gut aufgepasst.
Ja, aber es ist natürlich ein unglücklicher Umstand, dass da jetzt kein Zivilstreifenwagen steht, ne? Sondern dass da eine echte Streife steht. Und Rösner und Degowski mit den Waffen in der Hand machen auf dem Absatz kehrt, haben also bisher nur 125.000 Euro erbeutet, 100 Mark, Entschuldigung, einfach die Gewohnheit, Mark erbeutet. Und die können nicht weg. Es gibt keinen anderen Ausgang. Sie müssen an zu der Polizei, wo die Polizei schon auf sie wartet, ja. Also rennen sie zurück. Alle anderen Geschäfte haben zu in der Einkaufspassage. Und ratet, was in der Bank ist. Wir kommen zum zweiten unglücklichen Umstand. Das Ganze ist so schnell gegangen und hat die Bankleute so geschockt. Das waren nur 2 Minuten seitdem vergangen. 2 Minuten. Und in den 2 Minuten haben sie immer noch keinen Notruf abgesetzt und sie haben die Tür nicht abgeschlossen. Sie haben die Tür auch deshalb nicht abgeschlossen, weil sie gedacht haben, wenn sie jetzt gleich die Polizei informieren, dann müssen sie natürlich offen haben, damit die Polizei schnell rein kann. Und so ist die Filiale offen. Degowski und Rösner rennen in ihrer Not jetzt in die Filiale rein wieder und damit nimmt das Schicksal seinen Lauf. Sie nehmen jetzt 2 Personen als Geisel. Einmal eine 31-jährige Bankangestellte aus dieser Filiale und dann einen etwas älteren Herrn namens Reinhold, also Andrea B., die ist 31 Jahre alt, und den Kassierer Reinhold A. Sie zwingen die Geiseln, die Türe jetzt zu verschließen und sagen auch klipp und klar der verhandelnden Polizei, dass sie noch mehr Geld fordern. Sie fordern jetzt nochmal 350.000 Mark, weil in der Filiale nichts mehr ist. Sonst erschießen sie die Geiseln. Das Ganze kommt dann auch in die Nachrichten. Und nun ruft auch die Presse direkt in der Filiale der Deutschen Bank an. Lässt sich die Geiselnehmer ans Telefon geben und beginnt diese zu interviewen. Die ganze Republik ist sozusagen atemlos und live dabei, weil es eine Direktschaltung sozusagen von den Journalisten in diese Bankfiliale gibt. Auf die Gefühle der Opfer nimmt man dabei sehr wenig Rücksicht. Und es ist der große Aufmacher. RTL ist gerade neu auf den Markt gekommen und schickt da den Hans Meiser hin. Und dementsprechend wird das richtig groß aufgemacht. Die Polizei spielt auf Zeit und schafft es eigentlich, den ganzen Tag das Täterduo hinzuhalten. Aber dann wird es abends und Degowski und Rösner werden nervös. Und schließlich schafft es die Polizei, das Geld aufzutreiben. Und zwar 300.000 Euro und außerdem ein Fluchtfahrzeug. Um 21:45 Uhr des Abends steigen sie jetzt in dieses Fluchtfahrzeug. Der Rösner mag zwar ein Förderschüler sein, aber auch ihm ist klar, dass da mit Sicherheit ein Peilsender dran ist. GPS gab es damals noch nicht. Die Polizei ist ein bisschen erstaunt jetzt, weil die mit den Geiseln nicht einfach abhauen, sondern sie fahren zu einem Geschäft, kaufen sich Reiseproviant, reichlich zu essen, kaufen reichlich Alkohol und dann geht Rösner zu einer Imbissbude und bestellt mit vorgehaltener Knarre reichlich zu essen. Und er verlangt dann aber vor der Polizei ein anderes Auto. Sie holen auch noch Schlaftabletten und schließlich bekommen sie ein neues Fluchtfahrzeug. Sie versuchen dann noch mehrfach ein anderes Fahrzeug zu klauen. Und dann kommt der dritte fatale Zwischenfall. Auf der Tankstelle an der Horster Straße in Gladbeck gelingt es Rösner, einen Polizeibeamten zu überwinden, der da steht, und nimmt dem einfach seine Knarre ab. In Münster steigt dann Marion Löblich, die Freundin von Rösner, ein und dann fahren sie nach Osnabrück, Bad Oeynhausen. In Melle machen sie eine Pause mit den Geiseln und dem Geld, fahren wieder zurück ins Ruhrgebiet, auf die Kamener Straße, im Kamener Kreuz nach Hagen. In Hagen gibt's jetzt ein großes, schönes Frühstück. Natürlich wieder mit Journalisten, die jetzt das alles interviewen. Und dann fahren sie einfach nach Bremen. In Bremen fahren sie kreuz und quer. Immer die Polizei verdeckt hinterher mit dem Peilsender, teilweise auch ohne. Teilweise weiß man auch nicht, wo die sich befinden. Der Rösner geht dann mit deiner Freundin in eine Boutique. Und seine Freundin Marion darf sich in der Modeboutique jetzt von dem neuen Geld alles kaufen, was sie möchte. Die bezahlen auch ganz brav. Jetzt kommt ein weiterer fataler Fehler. Die Polizei hat darauf vertraut, dass der Rösner und der Degowski die Geiseln freilassen, weil sie haben das versprochen. Und der Degowski, der bleibt alleine bei den Geiseln im Auto, während der Rösner das Auto verlassen hat. Die Polizei steht bereit, aber greift nicht zu. Weil sie eben denken, die werden gleich freigelassen. Da wollen wir die nicht gefährden. Die beiden Geiselnehmer merken aber jetzt, dass sie natürlich von der Polizei verfolgt werden, weil ihnen die Leute, die ihnen da auf der Straße begegnen, obwohl sie in Zivil sind, komisch vorkommen. Also ich glaube, die sind geübte Verbrecher, sind halt so, dass sie Polizisten sofort erkennen irgendwie. Ich glaube, ob die zivil sind und umgekehrt wahrscheinlich auch. Ja, und dann ist schon der nächste Tag eben. Es ist halt der 17. August, jetzt ist es 19 Uhr und jetzt sind sie im Ortsteil Huckelgriede, als sie diesen Bus mit 32 Fahrgästen erbeuten. Nun kommt die Presse dazu. Die hatte es gehört und ist denen genauso auf der Spur wie die Polizei. Die Polizei wird sozusagen von den Vertretern der Presse verfolgt. Und eigentlich könnte man das fast lustig finden, wenn es hinterher ein gutes Ende genommen hätte. Aber die Presse möchte jetzt mit den Geiselnehmern sprechen und es kommt zu den ersten Interviews, deren Bilder um die Welt gegangen sind. Das ist also jetzt diese Situation, die wir eingangs hatten, wo die in diesem Bus drin sind, wo der sich die Silke geschnappt hat und der Silke die Knarre an die Schläfe hält. Und das sind die Fotos, die die Presse machen wird. Und die gehen wirklich um die gesamte Welt, diese Fotos. Wie dieses weißblondierte Mädchen, bildhübsch, da steht, riesengroße Kulleraugen hat, voller Angst ist, starr vor Angst und starr vor Entsetzen ist und diese Waffe hat. Und die Vertreter der Presse, die Fotografen, die sagen jetzt, das Foto könnte schöner aussehen, wenn sie den Kopf und wenn er die Waffe so oder so halten würde. Und dann macht er Posen mit der Waffe in der Hand. Er postet jetzt. Ja, oh. Es wird jetzt gepostet. Diese ganzen Posen sind alles inszenierte Fotos. Ich meine, ich verstehe die Kollegen von der Presse natürlich, weil die wissen natürlich, wie ein Foto gut aussieht und wie ein Foto gut zu verkaufen ist. Und Nachrichten werden ja verkauft. Also das ist ja ein Geschäft sozusagen, ne?
Ja.
Wir denken das nicht, aber es ist so.
Aber da steht ein junges Mädchen, was Angst hat. Mhm. Die fürchtet um ihr Leben und die Reporter denken, ach ja, halt mal die Waffe näher an ihren Kopf.
Genau. Diese ganzen coolen Posen, die der Degowski jetzt macht, oder auch der Rösner, wo dann die Zigarre so schräg im Schnabel ist, sozusagen, so eine coole Haltung, und wo der dann so diese Waffe in einer besonderen Weise hält. Es sind alles auf Anweisung der Presse inszenierte Fotos, damit das Verkaufsergebnis ein Knaller ist. Also es ist schon ziemlich krass. Auch die Busgeiseln werden, also nicht nur die Busgeiseln, sondern die aus der Bank werden interviewt. Und auch dabei halten die Geiselnehmer denen nochmal die Pistole an den Kopf. Dann erbarmt sich Degowski aber und lässt 5 Geiseln frei. Also jetzt haben sie 29 Geiseln.
Die Kinder sind nicht dabei, ne?
Wie war doch, das? Die gehören noch zu den Geiseln.
Ja, genau, also das meinte ich damit, die wurden freigelassen.
Genau. So, nun ist es so, dass sie jetzt weiterfahren und lassen dann an der Raststätte Grundbergsee 2 Bankangestellte nun frei, weil die am Ende ihrer Kräfte sind. Aber sie nehmen dafür 2 Journalisten mit, die sich freiwillig als Austauschobjekte anbieten.
Wir haben überhaupt gar keine Angst um ihr Leben, oder? Also, da geht ja die Story und das Geld vor das eigene Leben.
Boah. Es sind harte Jungs, glaube ich, ne?
Ja, auch.
Ja, Hauptsache die Story des Lebens. Die Story ihres Lebens.
Ja, und was bringt ihnen das dann, wenn sie tot sind?
Sie vertrauen darauf, dass er sie nicht umbringen wird, weil er sie braucht, um Nachrichten nach außen zu transportieren.
Ja, das Vertrauen hätte ich jetzt nicht, aber okay.
Naja, ich denke aber auch, Stichwort emotionale, soziale Entwicklungsstörung bei den Tätern, dass es denen auch extrem wichtig ist, dass die ganze Welt von ihren Taten weiß.
Mhm.
Das braucht und schmeichelt einfach ihrem Selbstwertgefühl, das fragil ist und Futter braucht. Und das holen sie sich.
Heutzutage würde man vielleicht auch sagen, narzisstische Züge.
Ja. Nun, auf der Raststätte muss Rösners Freundin Marion aufs Klo. Bisher müssen die Geiseln irgendwo hinmachen. Ab und zu hält man auch an der Raststätte. Aber jetzt muss Marion aufs Klo. Jetzt kommt der nächste schlimme Zwischenfall. Zwei Polizisten schnappen sich die Marion.
Stimmt.
Und nehmen sie fest.
Und da hatten wir dann unseren Cut gemacht das letzte Mal. Genau, jetzt geht's weiter. Spannend.
Also, als Rösner und Degowski merken, dass sie nicht zurückkommt, drohen sie nach 5 Minuten eben, dass sie jetzt die erste Geisel töten werden. Sofort kommt die Frau zurück. Und das Dumme ist nur, die Polizei hat die Löblich bereits in einem Einsatzfahrzeug der Kripo weggefahren. Die ist gar nicht mehr vor Ort. Und nach den 5 Minuten können sie nicht zurückschaffen, sondern es würde länger dauern. Er will aber nicht länger warten, sie soll sofort zurückkommen. Also richtet Degowski die Waffe auf die 9-jährige Tatjana.
Nein.
Und ihr Bruder, Emanuel, die Georgie, wirft sich vor seine Schwester und dadurch trifft der Schuss ihn in den Kopf. Der Bruder verblutet in den Armen seiner 9-jährigen Schwester und niemand kann irgendetwas tun.
Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist das traurig.
Die Bremer können auch nichts machen. Die Einsatzleitung hat, der nächste Fauxpas, hat keinen Rettungswagen vor Ort. Die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass eine Geisel verletzt wird und haben keinen Rettungswagen. Nach 15 Minuten kommt tatsächlich ein Notarzt und die Geiseln erlauben, dass man den Jungen, der wohl noch am Leben ist, rausholt oder von dem sie glauben, dass er noch am Leben ist, vielmehr. Und er stirbt. Und es wäre auch mit Rettungswagen übrigens nicht mehr zu retten gewesen. Der Bus fährt jetzt weiter über die Autobahn in Richtung Niederlande und ein Polizeiwachtmeister verunglückt tödlich, als er zu seinem Dienst eben diese Aktion da mitarbeiten soll. Dabei verunglückt er. So, jetzt kommt der 18. August, es ist mitten in der Nacht, es ist 2:30. Geiselnehmer haben alle drei seit 54 Stunden nicht mehr geschlafen und sind dementsprechend gereizt. Außerdem hat es schon einen Toten gegeben und bisher hat keiner von den Geiselnehmern jemals einen Menschen getötet.
Aber wieso schießen die denn auf die Kinder?
Ja, wahrscheinlich, weil das sehr dramatisch dann ist, ne? Ja, sie sind dann im holländischen Oldenzaal und die holländische Polizei sperrt das Gebiet weiträumig ab, aber die Journalisten sind knallerhart und fahren natürlich trotz Absperrung durch bis zum Bus. Die Geiselnehmer entdecken ihn und schießen auf ihn und dann haut tatsächlich der Journalist ab. Am nächsten Morgen werden zwei Frauen und drei Kinder freigelassen. Die holländische Polizei ist anders, die verweigert sich mit denen zu verhandeln. Die sagt klipp und klar, hier gibt es keine Verhandlung, ihr gebt auf oder gar nichts. Also Degowski und Rösner und auch der Marion Löblich wird klar, hier kommen wir nicht mehr raus eigentlich. Die holländische Polizei verlangt, dass alle Kinder rauskommen. Es sind noch mehr Kinder im Bus und die kommen erst alle raus. Und der Rösner, ja, er sagt versehentlich, hat sich ein Schuss gelöst. Und er trifft jetzt seine Freundin Marion Löblich in den Oberschenkel und verletzt sie und verletzt den Busfahrer an der Hand. Daraufhin fangen die niederländischen Polizisten an zu schießen. Degowski durchschießt die Seitenscheiben des Busses und fordert einen neuen Fluchtwagen. Diesmal kommt die deutsche Polizei, stellt ihnen einen BMW mit niederländischem Kennzeichen zur Verfügung und ist mit einer Abhöranlage ausgestattet, plus Funkpeilung und eigenem Sender. Außerdem hat es eine Funkfernsteuerung, mit der man den Motor abstellen kann. Sie suchen sich nun zwei Geiseln aus und das sind genau die beiden Mädchen, die nebeneinander gesessen haben, die Silke Bischoff und die Ines Wäutle, ihre Freundin. Die Silke zittert so vor Kälte und Angst, dass die Marion Löblich Mitleid bekommt und ihr eine ihrer Jeans gibt, statt dem kurzen Rock, weil sie merkt, dass die andere wirklich vor Kälte und Schock so am Zittern ist. Und also hat jetzt Silke komplett andere Sachen an, nämlich Marions. Um 7 Uhr morgens, am 18. überqueren sie den Ortsteil Glernerburg bei Gronau. Und die Polizei geht davon aus, dass sie jetzt ein Krankenhaus aufsuchen werden, um die Löblich zu behandeln. Der Busfahrer muss mit der blutenden Hand fahren. Und deshalb haben sie die Krankenhäuser überwacht. Die Nachrichten sind aber alle schon völlig am Ausflippen, weil sie jetzt glauben, dass jetzt im Krankenhaus es da zu irgendwelchen großen Auftritten kommt. Aber die Täter fuhren direkt weiter über Münster nach Köln. Ja, wir machten noch einen Zwischenstopp in Wuppertal, kauften wieder ein und bezahlten mit dem geklauten Geld. Also sie raubten jetzt nicht mehr mit der Waffe, sondern haben in Köln ganz normal bezahlt.
Aber müsste nicht auch irgendwann jetzt der Sprit ausgehen, so langsam?
Eigentlich schon, ne?
Also das heißt,
Der Rösner, der geht dann in den, der möchte gerne zum Kölner Dom. Also man merkt, die sind völlig planlos, ja. Also die haben sich, glaube ich, nicht wirklich was dabei gedacht. Ne? Nee. Der möchte wirklich in den Kölner Dom und er läuft dann tatsächlich über die Fußgängerzone Breite Straße herum und fährt dann auch teilweise darum in der Innenstadt mit dem Fluchtauto, den Straftätern, den Geiseln. Da drumherum kommt die Presse, die völlig begeistert ist davon, dass er sich so volksnah gibt sozusagen und wird dann noch ein weiteres Interview nochmal mit der Silke und eben weiteren berühmten Fotos machen. Auch Frank Plassberg ist dabei, der jetzt den Rösner interviewt. Das Interview ist allerdings nicht gesendet worden. In der Zwischenzeit versucht ein Kripo-Beamter aus Dortmund, dem Fahrzeug sich zu nähern, verwickelt den Rösner in ein Gespräch und versuchen mit einem SEK-Beamten einen Schuss auf Digowski abzugeben. Aber er hielt der Silke Bischoff ununterbrochen den Revolver an den Kopf und deshalb blasen sie den Angriff ab. Digowski und die Journalisten haben diese Situation überhaupt nicht bemerkt. Die Journalisten schlagen jetzt vor, dass sie das Auto durch die Stadt schleusen. Also es sind jetzt hunderte von Journalisten, ja, also es sind jetzt nicht mehr 3 oder 4. Es gibt ja da so einen Bildreporter, der früher beim Express war, der Udo Röbel, ist ja dann später Chefredakteur von der Bild geworden. Also die haben alle, die Journalisten, einen Karrieresprung gemacht durch diese Story, ne? Also denen hat das wirklich was gebracht, ne? Egal wen du nimmst. Und er lotst jetzt das Auto zur nächsten Autobahn. Mit den Opfern da drin. Ich möchte nicht wissen, was die sich gedacht haben.
Ja, das frage ich mich. Also, das denke ich mir auch. Also.
Dann werden natürlich Fotos gemacht. Jede Menge. Dann sind sie zum Tanken auch in einer Raststätte. Es darf jetzt einer der Journalisten gehen. Dann fahren sie Richtung Frankfurt, Egidienberg, wieder Köln. Und dann kommt tatsächlich jetzt das SEK. Das SEK rammt mit einem Schutzfahrzeug das Fluchtauto. Aber leider nicht an der richtigen Stelle. Mhm. Es sollte in die Mitte fahren und sollte den Fahrer sozusagen hinter der Tür treffen. Aber es trifft leider nur das Auto und dadurch ist leider das Auto kaputt. Nicht das Auto, sondern hinten den hinteren Reifen trifft er. Oder genau genommen sogar nur die Vorderradaufhängung. Und dadurch geht es kaputt. Die können nicht mehr fahren, die müssen halten. Und sofort hält das SEK drumherum und es beginnt augenblicklich eine Schießerei. Die Schießerei ist so heftig, dass 62 Schüsse fallen. Der Rösner, der lag auf den Sitzen. Die Löblich hat versucht, sich in den Fußraum zu verstecken. Silke war hinter dem Fahrer, Wäutle hinter dem Beifahrer. Und der Rösner zielte die ganze Zeit zwischen den beiden Mädchen durch. Digowski kriegte jetzt einen Kreislaufkollaps. Also man merkt, dass die eigentlich nicht darauf vorbereitet sind, die beiden.
Die sind voll am Ende, ne? Total.
Die sind am Ende. Die haben jetzt, ich weiß nicht, 60, 70 Stunden nicht mehr geschlafen. Die können nicht mehr, ne? Ja. Rösner wurde jetzt getroffen bis zum Becken. Digowski ist bewegungsunfähig. Und jetzt merken sie, die Lage ist aussichtslos. Sie werfen die Waffen raus und ergeben sich.
Das geht aber schnell.
So, nun kommt halt die Sache mit der Silke. Die Silke ist angeschossen worden und eigentlich ist auf ihren Arm geschossen worden. Und genauer genommen ist auf ihre Hand geschossen worden. Offenbar ist aber die Kugel von der Armbanduhr an ihrer Hand abgeprallt und hat das Herz getroffen und ist glatt durch. Dadurch stirbt die jetzt im Auto. Der Rösner bestreitet bis zuletzt, dass er es absichtlich gemacht hat. Er sagt, er hatte nie vor, die Silke vorsätzlich zu töten. Dazu war sie vielleicht auch zu hübsch für ihn, keine Ahnung. Mhm. Also er hatte auch vielleicht eine bestimmte Bindung schon zu ihr aufgebaut, weil er sie ja die ganze Zeit, hielten die ja auch im Arm. Auch der Strafverteidiger hinterher wird immer wieder darauf dringen, dass er sie nicht absichtlich erschossen hat, sondern dass einfach aus seiner Waffe auf die Hand geschossen wurde und das dann eben an der Armbanduhr abgetroffen ist. Die Ines, die Beutle, die daneben war, die sagt aber, dass er ganz bewusst es in Kauf genommen hat und dass er ihr zwischendurch auch immer wieder die Pistole an den Kopf gehalten hat. Und auch die Ines Beutle wurde durch eine Polizeikugel verletzt, ist dann aber aus dem Auto rausgesprungen, weil keiner auf den Augenblick aufgepasst hat und in den Straßengraben gesprungen. Also Ines hat sich wirklich noch retten können, weil sie rausrennen konnte, aber Silke konnte nicht, weil er sie an den Haaren festhielt. Also es gab keine Möglichkeit, ihn abzuwehren. Und dazwischen feuerte er halt die ganze Zeit. Die ganze Sache hat sich direkt an der Grenze von NRW abgespielt. Was diejenigen, die das Stellen der Geiseln durchgeführt haben, nicht wussten, ist, die GSG 9 hat hinter der Grenze bereitgestanden. Ja? Rheinland-Pfalz hat die Sache dem Bundesgrenzschutz übergeben. Und das ist ja nun Deutschlands berühmteste Spezialtruppe mit großer Erfahrung in Geiselnahme. Und die hätten ab der Grenze übernommen. Und das ist jedoch dem SEK-Leiter gar nicht gesagt worden. Und der SEK-Leiter war nun in dem Glauben, er muss das zu Ende führen. Und dazu kommt auch, dass unser Innenminister Herbert Schnoor darauf bestanden hat, dass die Geiselnahme in NRW zu Ende geführt werden soll. Und wörtlich soll er gesagt haben, ich weiß nicht, ob das stimmt, auf die Geiseln kann keine Rücksicht mehr genommen werden.
Was?
Angeblich. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber das ist wohl, also man liest es in verschiedenen Quellen, dass der Einsatzleiter des SEK auch seinen Beamten gesagt hat, dass das Lebensrisiko hinzunehmen sei. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Es ist aber in verschiedenen Nachrichten so gesagt worden. Danach gelingt ihnen aber letzten Endes der Zugriff und die drei Geiselnehmer werden festgenommen. Dem Rösner und dem Degowski wird nun erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme mit Todesfolge vorgeworfen. Dazu kommen Mord und versuchter Mord. Verhandelt wird mitten im Pott in Essen.
Warum jetzt und Essen? Also das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist jetzt Essen zuständig? Weißt du das?
Das ist mir jetzt nicht klar, aber wahrscheinlich ist das juristisch irgendwie von Gladbeck. Vielleicht hat Gladbeck kein Gericht, das für Mord zuständig ist. Und es wird in Essen verhandelt. Die Verhandlung dauert übrigens 3 Jahre.
Oh.
Am 22. März 1991 verurteilt das Essener Landgericht sie alle zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Die beiden Haupttäter. Für den Rösner wird Sicherheitsverwahrung nach der Tat angeordnet. Marion Löblich bekommt 9 Jahre wegen Beihilfe und Geiselnahme. Alle die drei werden durch einen jungen Anwalt vertreten, der natürlich ebenfalls Wahnsinnskarriere macht. Rolf Bossi.
Mhm. Mhm.
Und danach werden alle drei hier in NRW verteilt.
Damit sie keinen Kontakt zueinander haben. Also die Männer ja untereinander alle. Vielleicht eher wie die Frau.
Ja, sie haben alle keinen Kontakt zueinander. Der Rösner war hier ganz in der Nähe. Der war in Geldern und dann war er in Düsseldorf.
Hm.
In ihrem Dorf. Oh Gott, da habe ich gewohnt. Direkt um die Ecke. Ich kenne den Knast sogar. Also es ist nett. Also er konnte in Geldern nicht bleiben, weil er weiterhin mit Drogen dealte. Und Rösner war in Bochum-Krümmede in der JVA.
Okay, auch nicht besser.
Auch nicht besser und ist jetzt in Aachen. Also beide gelten als voll schuldfähig, trotz eines IQs im unteren Norm, also im untersten Bereich, ja, hilft also nichts, dass sie voll schuldfähig sind. Ne? Dieter Degowski war in der JVA Werl. Er ist 2018 ist Dieter Degowski nach 30 Jahren Haft entlassen worden.
Boah.
Und er hat jetzt einen anderen Namen. Den anderen Namen liegt daran, dass die Familie des ermordeten Di Giorgi, des Emanuel, es wird gesagt, dass sie vielleicht Kontakte zur Mafia haben und der Degowski hat Angst, dass die Mafia ihn jetzt töten wird, wenn sie wissen, wo er steckt, als Rache für den toten Jungen.
Mit dem habe ich aber kein Mitleid, also echt nicht.
Marion Löblich ist nach 6 Jahren gegangen, also sie wurde entlassen und lebt heute in Magdeburg.
Ob die wohl mit ihrem Ex wieder zusammengekommen?
Nein, nein. Ihr Ex Rösner sitzt nach wie vor ein. Seine ganzen Gnadengesuche sind abgelehnt worden. Und er ist allerdings mit einer 20 Jahre jüngeren Frau zusammen, die ihn regelmäßig im Gefängnis besucht und als seine Verlobte oder seine Freundin geführt wird.
Ja, war klar.
Ja. Das Ganze ist deshalb ein so bekannter Fall geworden, weil halt die Presse die ganze Zeit live dabei gewesen ist, ununterbrochen. Einmal durch die Reporter, die sich ausgetauscht haben, dann eben durch den Coup von dem Meissner, der in der Bank angerufen hat, dann durch die ständiges Telefonieren und Sprechen mit den Geiselnehmern, mit dem Fotografieren, mit den gefakten Fotos. Hinterher hat man sich natürlich klar Gedanken gemacht, ist das eigentlich legal, was die Presse da macht?
Mhm.
Dass man Fotos von Opfern macht in der Stunde ihrer größten Demütigung, erschöpft am Ende ihrer Kraft, Todesangst im Gesicht, nur weil sich die Nachricht gut verkauft.
Ja.
Also die Journalisten haben alle große Karriere gemacht, aber ich glaube, das wäre heute nicht mehr so denkbar. Man hat dann später auch über eine Verschärfung vom Presserecht nochmal drüber nachgedacht. Auf der anderen Seite haben aber die Freilassung von den Kindern ist eigentlich nicht unbedingt nur auf die Polizei zurückzuführen, sondern eigentlich auch auf die Reporter, die sich angeboten haben, stattdessen mitzugehen. Und das gilt auch für die beiden Bankangestellten. Auch da haben die Reporter halt erreicht, dass die Täter sie freilassen. Also die Reporter haben immer wieder versucht, einen Kontakt zu den beiden, emotionale Bindung zu den beiden aufzubauen. Und das ist der Polizei gar nicht geglückt, aber den Reportern. Die Medien waren einfach viel dichter dran als die Polizei, ne? Muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ja, genau. Die waren am Fluchtauto, die hatten die Bilder der blutverschmierten Geiseln und die Polizei war weg, sozusagen, war eigentlich nicht so zu sehen. Also die Polizei hat viele Konsequenzen gehabt. Es hat sogar Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegeben gegen die Polizei und auch gegen Schnorr, den Innenminister. Die Geiseln haben zum Teil Depressionen bekommen, haben die auch heute noch. Vor allem die Ines.
Selbstverständlich. Ich hätte totale Angstzustände, wenn ich da eine Geisel gewesen wäre.
Der Emanuel ist halt in Italien bestattet worden. 25.000 Menschen sind mitgegangen und die Familie ist sofort nach Italien zurückgezogen und nie wieder aufgetaucht.
Mit der kleinen Schwester.
Ja, die war also einfach wirklich fertig. Also man hat eine Stele und Bronzetafeln angebracht in Huckelriede und in Köln. Und an der Autobahn und eine Gedenktafel in Egidienberg. Trotzdem ist es auch eine Frage halt der Politik. Auch die Politik musste das hinterher aufarbeiten nach der Methode. Was kann man da eigentlich machen?
Mhm.
In so einem Fall? Oder wie verhält man sich korrekt? Also das ist einer der, wenn nicht sogar der spektakulärste Fall im Pott gewesen. Ich fand ihn sehr beängstigend. Ich glaube, niemand hätte wirklich gedacht, dass die töten.
Vielleicht war es auch wirklich nicht mit Absicht. Vielleicht war das ja auch so, zum Beispiel das Mädchen ist ja auch kleiner wie ihr großer Bruder gewesen. Vielleicht hat er gezielt eine Stelle getroffen, wo sie nicht dran gestorben wäre. Und dann kommt der Bruder, der ein Stück größer ist und dann ist es, bei dem kleinen Mädchen ist es die Luft und bei dem großen Bruder ist es der Kopf.
Ja, ja. Ganz genau, ne?
Also, aber es macht es nicht besser.
Es macht es nicht besser, ne? Also es ist vor allem wirklich eine gruselige Sache, also wo man auch wirklich nicht mitdenkt. Wer denkt denn schon, dass er in einem Bus mit so vielen Menschen nicht sicher ist?
Richtig.
Und vor allem Gladbeck und Bremen ist nun wirklich weit voneinander entfernt.
Mhm.
Dann würde ich sagen, beschließen wir diesen sehr traurigen Fall.
Mhm.
Ich finde ihn sehr traurig. Also auch die Silke, also die Fotos, die sind wirklich, wenn man die im Netz sieht, das ist ein so, so schönes Mädchen und es ist gerade 18 und das Schlimme ist auch, es kommen noch 2 Sachen, die mir noch einfallen. Das eine Schlimme ist, dass die Mutter von Nachbarn darauf angesprochen wurde, dass ihre Tochter im Fernsehen zu sehen ist, als Geisel von Gladbeck und die Mutter hat das gar nicht gewusst Und dann hat sie bei der Polizei angerufen und gesagt, ich glaube, meine Tochter ist eine der Geiseln. Ich bin die Mutter von Silke Bischoff. Und dann soll man ihr wohl gesagt haben, was hat ihre Tochter an und wie sieht ihre Tochter aus?
Oh,
wie du vorhin doch schon gesagt hast, weißt du noch?
Ja.
Dann hat sie die beschrieben mit dunklen Haaren und mit einem Minirock.
Also ohne Minirock, weil sie gedacht hat, sie hat einen Jeans an und...
Oh no, und tatsächlich hatte sie vor Ort die Haare weiß blondiert und eine Jeans an. Und deshalb sagte die Polizei, diese Frau, die spinnt, die macht sich wichtig, das ist nicht die Mutter.
Ja.
Und erst viel, viel später kam dann raus, dass es doch so ist.
Ja, weil's erst hat sie ja den Minirock an, davon weiß die Mutter ja nichts. Dann zieht sie ja, glaube ich, die Hose von der...
Marion Löblich an.
Genau, und dann ist es ganz andere Kleidung. Also selbst wenn sie von dem Minirock geahnt haben könnte... Und sagt, entweder hat sie enge Jeans an oder einen Minirock und die dann sagen, nee, sie hat eine weite Jeans an und ein Hemd oder so, weil die Marion ihr Sachen gegeben hat, dann passt das ja gar nicht mehr.
Ganz genau. Und das noch weiter schlimm am Rande ist, dass der Bruder von Emanuel und Tatjana, Fabio Di Giorgi, vor dem Fernseher saß und plötzlich er sehen konnte, wie seine Geschwister die Waffe sozusagen an den Kopf gehalten kriegen. Und er dann seine Eltern rief und sagte, Mama, Papa, kommt mal, Tatjana und Emanuel sind Geiseln. Und dann sahen die das im Fernsehen.
Bevor sie überhaupt informiert werden, das ist eine Frechheit.
Die wussten das nicht.
Das ist unmenschlich. Ja, aber die Polizei hätte...
Woher sollen die es wissen? Die hatten keine Bilder von denen, glaube ich.
Ja.
Die Polizei konnte das wahrscheinlich auch live aus dem Fernsehen verfolgen.
Ja, aber die hätten schneller sein müssen und dann rausfinden müssen, wer dann da im Bus sitzt und zu den Familien fahren müssen. Ja.
War wahrscheinlich nicht möglich. Also wirklich, schlimm. Man ahnt nichts Böses, schaltet das Fernsehen an und sieht da seine Liebsten im Fernsehen als Geiseln. Also das ist schon eine schreckliche Situation. Die möchte keiner erleben. Ja, mir fehlen da so die Worte jetzt zu. Ich muss sagen, es ist so schlimm. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie ihr den Fall wahrgenommen habt. Ich glaube, das ist einer der schwersten Fälle, die wir bisher hatten.
Ja.
Mitunter so. Also, das sagen wir zwar auch. Aber es ist immer der aktuellste Fall, ist irgendwie immer der schwerste. Vor allem, wenn da Kinder involviert sind, ist es immer am schlimmsten.
Das finde ich auch. Die Frage ist auch, ob es nicht möglich gewesen wäre, dass die Reporter es geschafft hätten, den Digowski und den Rösner zur Aufgabe zu überreden.
Mhm.
Also das wäre jetzt so meine Hoffnung gewesen, dass die haben ja einen Bezug zu denen herstellen können und vielleicht hätte man ja auch einen Psychologen noch involvieren können.
Ja, das stimmt.
Dass es irgendwem gelingt, einen Bezug zu denen herzustellen. Naja, nichts mehr zu machen.
Nichts mehr zu machen, ja.
Okay, damit würde ich sagen, schließen wir diesen etwas spektakulären und gruseligen und traurigen Fall aus Gladbeck und kommen jetzt in Folge dann wieder zu den Urlaubskrimis.
Genau.
Weißt du schon ungefähr, in welche Stadt oder in welche Richtung es nächstes Mal geht?
Also in unser Ranking, was wir ja über Instagram gemacht haben, da hatte ich ja einmal unser Geiseldrama, darüber sollte berichtet werden. Dann kam aber so verstärkt wirklich der Wunsch, ein Mord aus Borkum und ein Anschlag in Bochum. Und ich weiß nicht, ob der nächste Fall jetzt ein Mord in Borkum oder auf Borkum.
Ich bin für Borkum. In Borkum, das ist die Badewanne des Ruhrpots. Also ich finde Borkum wunderschön. Ich habe da monatelang gearbeitet. Ich finde Borkum mega.
Also ich werde beide Fälle machen. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Reihenfolge und wo ich genau die Infos am schnellsten zukriege. Also ihr dürft gespannt sein. Also es wird auf jeden Fall was mit B, Borkum oder Bochum. Ja. Und,
Borkum.
Ja, das war ja auch da haben sie auch die meisten für gestimmt.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ja,
und dann genießt die Ferien.
Ja, genau. Gut, bis dahin und schlaf gut, ihr Lieben.
Und gruselt euch nicht so doll. Ciao.
Tschüss.